Sie geht, aber noch nicht so ganz. Das wird eine lange Abschiedstournee der Angela Merkel nach fast 16 Jahren durch verbündete Staaten, politische Gremien, Medienformate. Sogar im Bundestagswahlkampf will sie noch auftreten. Trotz ihres Satzes, dass das Loslassen des Alten zum Neuanfang dazugehört. Ein Hinweis: Hält sich Angela Merkel bis 19. Dezember im Amt, etwa weil die Koalitionsverhandlungen holprig werden, übertrifft sie den Allzeitrekord von Helmut Kohl. Der Schlussakkord, er dauert noch. In der Schlussrunde, die Ära Merkel geht zu Ende, jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Sind Sie mit mir der Meinung, dass es deswegen nicht am besten wäre, dass es eben in diesem Land auch weiterhin eine Kanzlerin geben soll?
Schauen Sie, ich bin der Meinung, dass nach 16 Jahren Angela Merkel die Bürgerinnen und Bürger mündig genug sind, ihre Entscheidung zu treffen, wen sie als Kanzler möchten oder als Kanzlerin.
Ja, Wahlkampfhelferin für Annalena Lena Baerbock, das wollte die amtierende Kanzlerin dann doch nicht sein. Auf die Frage der Bündnisgrün-Abgeordneten Ole Schaufs heute Nachmittag im Bundestag bei der Befragung der Bundeskanzlerin durch die Bundestagsabgeordneten, der mutmaßlichen letzten Befragung der Kanzlerin in ihrer Funktion. Und damit herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, zunächst zugeschaltete Ruprecht Polenz ist bei uns, ehemaliger Generalsekretär der CDU, als Angela Merkel auch schon Parteivorsitzende war im Jahr 2000 und langjähriger Bundestagsabgeordneter. Ebenso zugeschaltet Moritz Kirchner, Politikwissenschaftler, Diplompsychologe und Redenschreiber. Hier im Studio ist Ursula Weitenfeld, Publizistin und Autorin eines Buches mit dem Titel Die Kanzlerin, Porträt einer Epoche. Und schließlich Christoph Schwennecke, Publizist, früher Chefredakteur der Zeitschrift Cicero. Herr Polenz, vor über einem Jahr haben Sie gesagt, wir werden diese Frau Angela Merkel noch sehr vermissen. Bleiben Sie bei dieser Einschätzung?
Ja, sicher, denn diese 16 Jahre haben Deutschland geprägt. Wir werden ja gleich noch drüber sprechen, wie und in welcher Form. Und ich finde, unterm Strich hat sie es gut gemacht. Das zeigen auch die Umfrageergebnisse, die sie ja über so eine lange Zeit trotz dieser schwierigen Aufgabe als beliebteste Politikerin verzeichnen. Und deshalb bleibe ich dabei. Ja, wir werden sie vermissen.
Das sieht Christoph Schwennecke möglicherweise etwas anders. Das werden wir aber im Laufe der Sendung auch noch diskutieren. Ich frage jetzt mal anders, was bleibt denn von ihr positiv in Erinnerung?
Sie hat einen Regierungsstil, der dem Land gut getan hat, vor allem nach dem sehr anstrengenden Regierungsstil von Rot-Grün. Ich glaube, darin lag schon viel des Zaubers, den sie da reingebracht hat. Bei den in der inhaltlichen Bilanzierung, da kommen wir später drauf, wäre ich etwas kritischer. Aber natürlich hat diese ruhige Art, hat sie mit dieser ruhigen Art gepunktet. Und dieses sehr, sehr stabile Nervenkostüm, das sie verfügt, kam dann noch dazu. Das sind, glaube ich, die zwei Eigenschaften, die ihr in dieser Kanzlerschaft sehr geholfen haben.
Frau Weidenfeld, gibt es den einen größten Fehler, den sie gemacht hat?
Ja, den gibt es. Das ist die Migrationskrise. Und das ist nicht die Migrationskrise wegen der Entscheidung, die Flüchtlinge vom Bahnhof in Budapest 2015 im Land aufzunehmen, sondern es ist das halbe Jahr danach. Es ist ein Fehler gewesen, unvorbereitet die Partei, das Land, die Sicherheitsbehörden in eine Situation zu bringen, in der die Kontrolle, um es vorsichtig auszudrücken, schwierig war. Es war ein Fehler, für diese Frage keine Strategie zu haben, obwohl es ja das Migrationsproblem sich das ganze Jahr über aufgebaut hat. Und ich glaube, es war am Ende auch ein Fehler, wieder einmal das Parlament nicht einzubinden, nicht zu befragen und eben die Legislative in dieser fundamentalen Frage eines Landes so beiseite zu lassen. Das scheint mir auch zu den Mustern zu gehören, die schwierig sind bei der Bundeskanzlerin, nämlich die Gewaltenteilung nicht so respektiert zu haben und nicht so gepflegt zu haben, wie das eigentlich einer Demokratie in Deutschland nicht nur angemessen, sondern auch nötig gewesen wäre.
Auch ein Thema, das im Zusammenhang mit Corona ja eine Rolle spielt, wobei, wenn ich das richtig sehe, ja zumindest die mangelnde Vorbereitung auf diese Flüchtlingswelle die Kanzlerin ja inzwischen auch eingeräumt hat. Herr Köchner, Angela Merkel ist ja so eine Art Gegenentwurf zu vielen Politikern, die um uns herum amtieren. Boris Johnson, Donald Trump, Sebastian Kurz, Viktor Orban, auch Emmanuel Macron eigentlich. Hat sie die politische Kultur, die politische Kommunikation auch für die Zukunft geprägt? Wird da viel bleiben von ihrem Regierungsstil, dass man sagen kann, nach diesem altberühmten Satz aus der DDR von Angela Merkel, lernen heißt siegen lernen?
Das sind ja zwei verschiedene Fragen. Das eine ist die Frage, inwieweit sie die politische Rhetorik prägen wird. Die andere Frage, inwieweit sie die politische Kultur prägen wird. Und da will ich eine ganz klare Unterscheidung ziehen. Auf der einen Seite, das hat Herr Schwennecke ja gesagt, diese ruhige, besonnene Art, dieses auch tatsächlich in besonderen Herausforderungen auch diese Ruhe auszustrahlen, das ist sicherlich etwas, was durchaus attraktiv ist und was ja jetzt auch durchaus wieder versucht wird seitens von Armin Laschet, was die politische Rhetorik angeht. Sie hat es sehr wohl hinbekommen, wirklich sehr prägnante Sätze zu sagen. Ich erinnere an diesen Satz, die Einlagen der Sparerinnen und Sparer sind sicher 2008. Oder dieser Satz, markant auf den Punkt, 2013, Sie kennen mich. Oder aber auch 2019, es ist ernst, nehmen Sie es ernst. Sie hat es geschafft, ihre Politik zu verdichten. Was sie allerdings nicht geschafft hat, ist, ihre Politik konzise zu erklären. Und das schließt auch an das an, was Frau Westermann gesagt hat, dass es im Nachgang tatsächlich einen Mangel an politischer Kommunikation gab. Deswegen wird von ihr in Erinnerung bleiben, dass sie in bestimmten Krisensituationen die Dinge auf den Punkt gebracht hat. Aber ihre Politikerklärung und auch die Sinnstiftung, die war bis auf in der Corona-Krise, in der ersten Pandemiewelle, nicht so optimal. Deswegen wird von der politischen Rhetorik nicht so viel übrig bleiben.
Ich nehme an, dass Sie Frau Weidenfeld gemeint haben. Die bleiben wir vielleicht noch mal bei dem, was an Etiketten, das hat so ein bisschen so angeklungen. Mit jedem erfolgreichen langjährigen Regierungschef in diesem Land, in der Geschichte, den großen Kanzlern, verbindet man einen Begriff: Adenauer Westbindung, Brand-Ost-Verträge, Kohl, deutsche Einheit. Gibt es da eigentlich schon Entwürfe für ein historisches Etikett, das man der Bundeskanzlerin Merkel ankleben könnte?
Also erstmal finde ich, gehört der Vollständigkeit halber die Agenda 2010 von Gerhard Schröder zwingend und dringend da mit dazu in dieser Aufzählung. Ich glaube, dass dieses Land Gerhard Schröder sehr, sehr viel zu verdanken hat. Das hat ja die Bundeskanzlerin, als sie übernommen hatte, auch konzediert, dass er sich damit verdient gemacht hat um dieses Land.
Weil sie auch seine Arbeit fortgeführt hat.
Im Grunde hat sie geerntet, was er gesät hat. Und seine eigene Partei hat ihn dafür mehr oder weniger zum Teufel gejagt.
Die Wähler auch.
Bitte?
Die Wähler auch,
muss man sagen, stimmt. Und die endgültige Bilanz von Frau Merkel wird man deswegen auch erst in einigen Jahren ziehen können, genauso wie man das bei Gerhard Schröder erst einige Jahre später tun konnte. Aber ich teile die Einschätzung von Frau Weidenfeld, dass der Fehler, den sie da seinerzeit 2015 folgende gemacht hat, das ist der Eintrag ins Geschichtsbuch. Das wird davon übrig bleiben und all die Folgen, die es gezeitigt hat, nicht zuletzt eine tiefe gesellschaftliche Spaltung, die mit Sicherheit nicht daran alleine hing, die sich aber sehr stark daran kristallisiert hat und bis heute nachwirkt. Und ein Satz nur noch, wenn man sich das Wahlprogramm von Armin Laschet durchliest, es ist ein bisschen anstrengend, es sind 139 Seiten und nicht alles ist der reine Lesegenuss. Also man muss sehr lange durchhalten, aber hinten raus kommt da gerade in diesen Fragen eindeutig eine Abkehr von Merkels Migrationspolitik. Da steht ganz klar, gesteuert, gezielt, tough, auch on Clans und all das. Also wer da jetzt in den Kommentaren geschrieben hat, Herr Laschet sei einfach die Fortsetzung von Frau Merkel mit anderem Gesicht und anderem Geschlecht, das spiegelt sich, finde ich, in diesem Programm nicht wieder. Er hat genau gesehen, da müssen wir die Leute zurückholen, da haben wir unsere eigene Klientel verloren.
Aber ich glaube,
Es ist auch ganz gut, Wahlprogramme zu lesen.
Ich glaube das noch nicht mal. Also selbst wenn man sagt, es war ein Fehler, ich glaube nicht, dass es das ist, was von der Kanzlerin in Erinnerung bleiben wird. Weil man muss sich ja nur mal überlegen, Deutschland hatte in den 90er Jahren schon mal eine wirklich dramatische Migrationskrise während des Balkankriegs. Das ist alles total vergessen. Also da gibt's noch so diese Etiketten, Rostock-Lichtenhagen, an die man denkt, an die Übergriffe auf Flüchtlinge. Aber letztlich ist es nicht das, was mit der Regierungszeit Helmut Kohls in irgendeiner Form verbunden wird. Deshalb glaube ich, stimmt es nicht. Ich glaube, das, was...
Kommt ja immer darauf an, was, das ist ja relativ, wenn ja, es andere Dinge gibt, die es überstrahlen, aber in dem Fall
glaube,
sehe ich
das nicht. Ich glaube, das, was von Angela Merkel in Erinnerung bleiben wird, und das ist wirklich eine große Veränderung zu allen Kanzlern vorher, außer zu Helmut Schmidt, das ist die Art zu regieren, zu eben diese Ruhe, die Sie genannt haben, diese überragende Intelligenz, die sie hat. Ich glaube, es hat nie einen intelligenteren Kanzler gegeben als Angela Merkel. Aber vor allem diese, dass sie eine Rolle gefunden hat, ohne politische Ziele zu regieren und trotzdem eben einerseits agil zu sein in Krisen und das auch zu können und dann angemessen zu reagieren und auf der anderen Seite eben in Europa und international bis jetzt vielleicht auf die Zeit von Donald Trump eine neue Rolle Deutschlands in der Welt gefunden zu haben, die eben nicht rein von der Nachkriegszeit geprägt ist, die nicht von dem deutsch-französischen Pathos geprägt ist, sondern die eine Moderationsrolle annimmt, eine selbstbewusste Rolle in Europa zu spielen, die aber für sich stehen kann. Ich glaube, dass das etwas ist, was sie wirklich zur modernsten Politikerin des 21.
Eine Jahrhunderts neue macht. Rolle Deutschlands in der Welt. Ja, das wird den Außenpolitiker, ganz kurz, Herr Kirchner, kleinen Moment, das wird immer gleich, ich komme gleich zu Ihnen. Ja. Also eine neue Rolle Deutschlands in der Welt, das wird den Außenpolitiker Ruprecht Polenz natürlich besonders interessieren. Wir sind ja noch bei der Frage, Herr Polenz, es geht um die Entwürfe für ein historisches Etikett. Angela Merkel ist ja noch im Amt, aber wir suchen ja nach Begriffen für ihre Kanzlerschaft. Da kann man sich vielleicht jetzt schon auf die Suche machen.
Ja, ich glaube, dass mit ihrer Amtszeit assoziiert bleiben wird, dass sie Deutschland durch 4, je nachdem wie man zählt, auch 5 schwere Krisen zu führen hatte. Die Weltfinanzkrise 2007, 2008, verbunden damit dann die Eurokrise und die Verwerfungen innerhalb des Euroraums. Dann kam die Flüchtlingskrise. Da habe ich zu der Frage, wann und wo da Fehler gemacht wurden, eine etwas andere Meinung. Ich teile hier die Selbstkritik von Frau Merkel, die gesagt hat, die Fehler sind eigentlich 2011, 2012, 2013 passiert, wo Deutschland zu den Ländern gehört hat, die gegen eine gemeinsame europäische Asyl- und Flüchtlingspolitik waren, weil man gesagt hat, Dublin, Dublin, Dublin. Und das ist das Problem der Außengrenzenländer des Schengen-Raums. Das war der Fehler. Deshalb war man dann 2015 sehr, sehr schlecht vorbereitet. Und diese Aufgabe, zu einer gemeinsamen Asyl- und Flüchtlingspolitik zu kommen, die liegt immer noch ungelöst auf dem Tisch. Und vor dem Hintergrund muss man sicherlich auch die Passagen jetzt des Wahlprogramms der Unionsparteien lesen. Und was die Krisen angeht, wir sind noch in der Corona-Pandemie. Und auch da, denke ich, wird man unterm Strich sagen können, durch alle diese Krisen hat sie Deutschland vergleichsweise gut geführt. Das wird, denke ich, bleiben. Und inwieweit dann einzelne Punkte besonders hervorstechen, es ist sicherlich ihr Stil. Es ist, das darf man und muss man vielleicht heute leider auch dazu sagen, ihre Skandalfreiheit. Also viele von denen, mit denen sie als Regierungschefin zusammengesessen hat, haben ja hinterher und teilweise auch während ihrer Amtszeiten mit beträchtlichen Skandalen zu tun gehabt. Manche sind auch ins Gefängnis gewandert. Also wir konnten stolz auf eine Bundeskanzlerin sein, die wirklich skandalfrei, was die persönliche Integrität angeht, regiert hat.
Herr Kirchner, jetzt haben wir eine ganze Reihe von Legosteinen schon mal gesammelt. Es bleibt eigentlich immer so bei allen Beiträgen hier, dass vielleicht sogar das Etikett Krisenkanzlerin ganz gut passen würde. Jetzt muss man aber andererseits sagen, nach der Eurokrise 2008 hat die Bundesrepublik Deutschland unter ihrer Regierung einen gewaltigen Wohlstandszuwachs und ein Wirtschaftswachstum in nicht gekannter Form erlebt. Trotzdem Krisenkanzlerin, ist das dann gerechtfertigt?
Na, wenn wir uns mal anschauen, was genau davon ihr in Erinnerung bleibt, dann ist in der Tat dieses Framing, Krisenkanzlerin, das, wo ich mir absolut sicher bin, dass das in die Geschichte eingehen wird. Nur, wir sollten uns an dieser Stelle ja auch vergegenwärtigen, dass zum einen die ungenügende Finanzmarktregulierung, dass man sich auf die südeuropäischen Länder verlassen hat, was die Dublin-II-Abkommen angeht, oder eben auch, dass man nicht genügend Vorbereitung auf die Corona-Krise getroffen hat. Sagen wir es mal so, was das aktive Vorbereiten, was eine präventive Politik angeht, dort hat sie sicherlich Versäumnisse gehabt, aber wenn es dann um das Reagieren ging, in der Krise Souveränität zu zeigen, dann ist das sehr wohl passiert, teils allerdings zu Lasten der europäischen Partnerinnen und Partner. Und wenn wir uns zum Beispiel die Corona-Krise anschauen, sagen wir es mal so, wenn wir auf die Kanzlerin gehört hätten und nicht die Ministerpräsidentenkonferenz einige Beschlüsse verwässert hätte, dann wären wir da noch deutlich besser durchgekommen, als das der Fall war, weil sie als Physikerin das Ganze natürlich verstanden hat. Aber ich möchte noch auf einen Punkt zurückkommen, was die Außenpolitik angeht. Ich denke nicht, dass Angela Merkel willentlich eine Ära begründet hat, weil sie einfach ein programmatisches Defizit hat, weil sie ja nicht wirklich ganz genau sagt, wo sie hin will, sondern mit einer Politik der Mäßigung, der Moderation und der bewussten Mitte agiert. Und gleichzeitig sollten wir zur Kenntnis nehmen, wenn der polnische Außenminister Radislav Sikorski sagt, er fürchtet deutsche Führung deutlich weniger als deutsche Untätigkeit. Wenn selbst der ehemalige stellvertretende israelische Außenminister sagt, er wünscht sich Deutschland als europäische Führungsmacht, ja, als einen Global Leader. Wenn sie selber vom Forbes-Magazin tatsächlich 10-mal als mächtigste Frau der Welt betrachtet wird, dann kann man eines sagen, ungeplant hat sie tatsächlich außenpolitisch Deutschland doch deutlich vorangebracht. Und für mich persönlich macht sich das immer an folgendem Faktor fest. Wir sind das Land der Täterinnen und Täter und wir wurden unter dieser Herrschaft zum beliebtesten Land der Welt gewählt. Daran hat sicherlich auch das Sommermärchen, die Nationalmannschaft einen Anteil, aber eben auch Angela Merkel mit ihrem mäßigen Stil. Und eines muss man sagen, ihre Reputation im Ausland ist eine größere als hierzulande, auch aus verständlichen Gründen. Das hat sich insbesondere in der Doktorwürde in Harvard gezeigt.
Gut, ja, jetzt haben wir die...
So schlechte Umfragewerte hier jetzt persönlich auch nicht in Deutschland. Sie kann sich da auch nicht beklagen. Ich sehe den Punkt mit der Krisenkanzlerin etwas anders und auch stelle den in Frage. Denn, also zugespitzt gesagt, Krise ist immer. Nehmen wir den Kanzler vorher, plötzlich hatte er es zu tun mit zwei einstürzenden riesigen Türmen in New York und der Auslösung des Bündnisfalls in der NATO, Artikel 5, und findet sich vor einer Bücherwand wieder, so ähnlich wie die, vor der wir Herrn Polenz hier sehen, und er muss die Solidarität erklären. Also ist, das ist immer, und was ich ihr tatsächlich vorhalten würde, ist das, was bei Herrn Kirchner anklang. Sie hat reagiert, aber nicht regiert. Das heißt, in all diesen Punkten, in denen Reformbedarf besteht, Pflege, andere Bereiche, da ist in dieser Regierungszeit wenig bis nichts passiert. Und deswegen ist es im Moment für die Union auch ziemlich schwierig, jetzt immer vom Aufbruch zu sprechen und zu sagen, wir müssen die digitale Welt und so weiter. Wenn du 16 Jahre regiert hast, dann klingt das etwas seltsam, wenn man jetzt plötzlich sagt, wir müssen endlich den digitalen Aufbruch schaffen. Also deswegen wäre ich da etwas weniger milde als die Runde insgesamt, was das Resümee anlangt.
Ich glaube, dass natürlich die Wahrnehmung ist.
Ganz kurz, Herr Kirchner, gleich mal mit, ja, bitte, Frau Weidenfeld.
Eine Krise tritt auf. Und es gibt jemanden, der reagiert, es gibt jemanden, der das kann, wobei es eben auch mal besser und mal schlechter gelaufen ist in Krisen. Das Erstaunliche ist eben nur, dass die Krisen, die sie von Anfang an auf dem Zettel hatte, die Klimakrise, Angela Merkel war Umweltministerin in den 90er Jahren, die hat das Kyoto-Protokoll vorbereitet.
Mit Heiligen Damm hat sie angefangen, muss man sagen.
Sie hat mit Heiligen Damm angefangen. Also sie hat die Klimakrise, glaube ich, ernster genommen als jeder andere Politiker und auch früher ernst genommen als jede andere Politikerin. Dennoch hat sie nicht gehandelt, weil sie nicht handeln musste. Und dasselbe gilt übrigens, und das wird uns in der nächsten Legislaturperiode dann auf die Füße fallen. Dasselbe gilt für die Rentenversicherung. Also die Pflegeversicherung ist Peanuts gegen das, was in der Rentenversicherung versäumt worden ist in den letzten 10 Jahren, weil es eben keinen großen Handlungsdruck gab, weil man nicht musste und weil man eben das Gefühl hatte, es geht schon noch irgendwie. Dieses Problem muss in den nächsten Jahren gelöst werden und das wird ganz bitter werden.
Darf ich da kurz einhaken, bevor wir zu Herrn Kirchner kommen? Sie haben das Stichwort Klima genannt. Zu diesem Thema hat sie sich heute im Bundestag bei der Befragung auch geäußert und wir wollen uns zur Klimapolitik auf eine Frage aus dem Kreis der Abgeordneten und wir wollen uns diese Äußerung, diesen O-Ton der Kanzlerin mal anhören.
Die Zeit drängt wahnsinnig und ich kann die Ungeduld der jungen Leute verstehen. Also genug ist es angesichts der objektiven Situation noch nicht. Aber es ist viel passiert und mit einem höheren Tempo als 1997 sozusagen auf der Agenda stand.
Ja, das heißt also, Sie haben ja gerade gesagt, sie hat das Thema Klima eigentlich schon erkannt als wichtiges Thema.
Das ist ihr Thema eigentlich.
Ihr Thema. Jetzt sagt sie, ja, ist klar, ist viel zu wenig passiert, aber... Sie ist ja Kanzlerin, bestimmt zwar die Richtlinien der Politik, aber sie kann sie nicht allein bestimmen.
Herr Kirchner hat eben die Harvard-Rede der Kanzlerin zitiert, die wirklich lesenswert ist von 2019. Und da sagt sie einen Satz, der einem nachläuft. Sie sagt nämlich in dieser Rede, ich muss mich immer fragen, tue ich die Dinge, weil sie möglich sind oder weil sie richtig sind. Und natürlich legt sie in dieser Rede vor den Studenten nahe, tut die Dinge, weil sie richtig sind, tut nur das, was richtig ist. Wenn man der Kanzlerin wirklich etwas vorwerfen würde, würde ich sagen, ist es, dass sie die Dinge getan hat, die möglich waren. Und für die Dinge, die sie für richtig gehalten hat und die sie für richtig hält, nicht ausreichend geworben hat, dafür hat sie ihre politische Karriere nicht riskiert.
Moritz Kirchner, bitte.
Also ich meine, es gibt ja einen politischen Stil, den die Kanzlerin wirklich kultiviert hat, dieses Muddling Through, also das heißt dieses Durchwursteln. Das heißt, auf sich zu fahren, zu schauen, welche Probleme es gibt, die dann entsprechend anzugehen. Und da bin ich sehr bei der Analyse, die jetzt kam. Denn sie hat es ja angekündigt, eine Klimakanzlerin zu sein. Ich erinnere mich auch an dieses Bild, wo sie 2007 in Grönland stand und dann ist herzlich wenig passiert. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Und das, was wir jetzt im O-Ton gehört haben, das hat ihr das Bundesverfassungsgericht ja wirklich um die Ohren gehauen. Also anders kann man es wirklich nicht betonen. Und da muss ich sagen, ist auch eine gewisse Scheinheiligkeit. Das muss man an dieser Stelle sagen. Und auch, was das Thema Digitalisierung angeht, Herr Keller, Sie hatten es ja angesprochen, dieses Versprechen, ja, das Land moderat zu regieren, nicht zu viel Veränderung zuzumuten, das ist natürlich einem dort auf die Füße gefahren. Ich sage Ihnen ganz offen, für mich war der paradigmatische Moment von ihr dieser Satz, Sie kennen mich, und ein Stück weit auch immer dieses Versprechen, ich halte so die Unbillen, die es in der Welt gibt, von den Leuten ab. Es ist die Möglichkeit, dass man sich wohlfühlt, dass auch ein Stück weit eine Entpolitisierung stattfindet. Und der Preis, den wir dafür gezahlt haben, ist die langfristige Gestaltung. Und was ich auch sehe, ist, dass der aktuelle Aufschwung, den die Grünen haben, auch damit zu tun hat, dass es ein Bedürfnis gibt, darüber nachzudenken, was einem ein Morgen sein könnte, was vielleicht auch wirklich eine gesellschaftliche Erzählung ist, die übers Hier und Jetzt hinausträgt. Und da muss man ganz klar sagen, der Nachteil ihrer reaktiven Politik war eben genau das, dass sie dort auch ein Sinndefizit produziert hat. Mhm. Und alleine schon sich wirklich vorzunehmen, asymmetrisch zu demobilisieren, ist etwas, was man ihr auch vorwerfen kann, dass sie tatsächlich bewusst versucht hat, nicht zu politisieren, sondern zu entpolitisieren.
Polen, Sie sagt also, den Studenten in Harvard tut nicht nur das, was möglich ist, sondern auch das, was richtig ist. Aber jetzt war der Vorwurf, sie hat eben doch nur das getan, was möglich war. Das passt ja eigentlich auch zu der politischen Aufgabe, dass Politik immer noch die Kunst des Möglichen ist.
Ja, das wäre der Satz gewesen von Weber, der mir auch eingefallen ist, als das jetzt gerade so gesagt wurde. Es bleibt schon so, dass Politik die Kunst des Möglichen ist, aber richtig ist natürlich auch, dass Politik die Aufgabe hat, die Menschen von dem Notwendigen zu überzeugen, damit sie es dann in einer Demokratie mit den notwendigen Mehrheiten möglich machen. Ich frage mich aber schon, wenn ich jetzt der Diskussion so zugehört habe, welche sozusagen Durchgriffserwartungen an eine Kanzlerin oder an einen Kanzler gestellt werden. Wir leben in einem föderalen Staat, demokratisch organisiert. Sehr viele Gesetze sind zustimmungspflichtig. Das heißt, sie brauchen auch eine Mehrheit im Bundesrat. Und damit sind wir quasi bei vielen wichtigen Fragen bei einer Art Allparteienregierung in Deutschland in der Praxis. Wir leben glücklicherweise, das will hier ja auch niemand, in einem System wie China, wo natürlich der Präsident, der gleichzeitig Generalsekretär der Kommunistischen Partei ist und auf Lebenszeit jetzt im Amt, Dinge durchstellen kann. Der kann sozusagen China gestalten. Ja, ja. Wenn man sich anschaut, wie stark solche Gestaltungsmöglichkeiten einer ganzen Gesellschaft in Demokratien sind, fällt mir im Augenblick nur Maggie Thatcher ein, die in der britischen Demokratie sicherlich die Gesellschaft sehr stark verändert hat. Ich will jetzt gar nicht über den Preis reden und ob das richtig war, aber darauf verweisen, dass es schon zu Deutschland zwei wesentliche Unterschiede gibt. Großbritannien hat ein Mehrheitswahlrecht, was Maggie Thatcher mit 40% der Stimmen ermöglicht hat, mit der deutlichen absoluten Mehrheit im Parlament zu regieren. Und Großbritannien ist in dem Sinne kein föderaler Staat. Von daher sind weder die Verdienste noch die Kritik so allein bei einer Person, finde ich persönlich, in Deutschland abzuladen, wie man jetzt vielleicht Gefahr läuft, wenn wir über die Ära Merkel sprechen.
Frau Weidenfeld, dann Christoph Schönecke.
Ich glaube, Sie haben schon recht, Herr Polenz, wenn Sie uns ermahnen, dass wir respektieren sollen und müssen, dass es nicht nur die Exekutive, also nicht nur die Regierung, sondern auch die Legislative und zunehmend ja auch die Gerichtsbarkeit gibt, die Deutschland gestalten und die Politik in diesem Land gestalten. Aber ich glaube, dass Angela Merkel in den 16 Jahren tatsächlich so etwas wie eine Präsidialkanzlerin geworden ist. Wir haben zwar aber kein direktes Wahlrecht. Wir haben ein starkes Parlament. Und Herr Kleiner hat zu Recht darauf hingewiesen, dass alles, was wir tun, vor der Folie passiert ist, Deutschland den Zweiten Weltkrieg und den Nationalsozialismus angezettelt hat. Und dass deshalb natürlich die deutsche Verfassung anders aussehen muss als die englische, die amerikanische und die französische. Dennoch hat die Kanzlerin sozusagen in den 16 Jahren die Stunde der Exekutive, die man in Krisen ja immer ausruft, da muss die Regierung sofort handeln, so ausgedehnt, dass die eigene CDU-CSU-Bundestagsfraktion ihren Vertrauten Volker Kauder nach Hause geschickt hat, und zwar nicht freundlich und mit Dankesworten, sondern wirklich ekelhaft vom Hof gejagt hat, weil die das Gefühl hatten, wir sind in diesen damals 14 Jahren Regierungszeit Angela Merkel so viel zu kurz gekommen. Das Parlament, die Fraktion, die Legislative ist so beschränkt und entmachtet worden, dass sie sich gerecht haben. Und ich glaube, das muss man sehr ernst nehmen. Die Kanzlerin hat möglicherweise gerade in Krisen, aber auch zwischendrin stärker Entscheidungen geprägt als viele Kanzler vorher.
Das föderale Geflecht, was Herr Polenz ja zu Recht beschrieben hat,
ganz kurz, Herr Kirchner, einen kleinen Moment.
Ja. Betraf alle Regierungschefs dieses Landes, und trotzdem haben es einige geschafft, Dinge hinzukriegen, wirklich also große Sachen zu schaffen. Wenn ein Bundeskanzler es schafft, einer Bevölkerung zu sagen, wir werden künftig nicht mehr diese Währung haben, sondern aus diesen und jenen Gründen eine gemeinsame Währung haben. Das ist eine ganz, ganz große Leistung, ein ganz großes Verdienst, egal wie man jetzt zu dieser Währung steht. Aber das ist wirklich bergauf. Das ist Politik bergauf. Und wer das schafft, hat meinen hohen Respekt. Das Gleiche gilt für einen sozialdemokratischen Kanzler, der eine Agenda 2010 macht. Das ist nämlich auch bergauf gegen die eigenen Leute in der eigenen Partei. Und das fehlt mir, das tut mir leid, komplett bei Angela Merkel. Sie hat die Dinge eher erlitten als gestaltet. Ich räume ein, vieles im Erleiden dann gut gemanagt, manchmal auch erratische Entscheidungen getroffen. Die eine haben wir genannt, die andere war für mich den von ihr verlängerten Atomausstieg oder hinausgezögerten Atomausstieg dann nochmal zu radikalisieren in einer Form, wie sich, glaube ich, Jürgen Trittin nicht hätte träumen lassen, als er den ursprünglichen Atomausstieg organisiert hatte. Also da sind auch einige erratische Entscheidungen dabei, in meinen Augen. Es gibt in einer anderen Biografie als der von Frau Weidenfeld den Satz, dass sie gesagt hat, ich stand da als junges Mädchen auf einem 5-Meter-Brett und musste immer sehr lange überlegen. War es nur ein 3-Meter-Brett?
Okay.
Also gut, 3-Meter-Brett, aber jedenfalls auf dem Sprungbrett im Schwimmbad, und hat sich also lange überlegt, soll ich springen oder nicht? Und es gibt halt in der Politik manchmal Situationen, da hast du nicht diese lange Zeit, drüber nachzubringen.
Aber sie ist gesprungen.
Ja, aber manchmal auch leider ins leere Becken, würde ich sagen. Ja.
Gut, Herr Kirchner.
Also, ich möchte an dieser Stelle Herrn Schwennicke widersprechen, weil der Punkt ist doch der. Sie hat es geschafft, das hat Timothy Garton-Ash sehr schön gesagt. Er hat gesagt, Deutschland ist der Quasi-Hegemon in Europa. Der Independent hat es gesagt, wir sind der unfreiwillige Hegemon. Und was Sie beide, eben in dem Fall aus britischer Perspektive, die Herr Polenz schon reingebracht hat, gesagt haben, ist, der große Unterschied ist, dass man keine Angst mehr haben muss. Und das ist ja gerade im historischen Vergleich etwas, was ja durchaus eben von Deutschland ausging, dass sich die anderen Länder vor uns gefürchtet haben. Und diese Reputation, sich erarbeitet zu haben, durch diesen ruhigen, verlässlichen Stil. Das ist das eine, was von ihr bleibt. Und es kommt was anderes hinzu. Es ist nämlich die Frage, was ist so der Maßstab? Was ist die Referenzlinie? Und das hatten Sie ja auch schon in der Anmoderation gesagt, Herr Kehler. Es haben sich ja Maßstäbe verschoben. Wir haben Präsidenten erlebt, die bewusst gelogen haben. Wir haben Präsidenten erlebt, die offensiv gegen das Gesetz verstoßen haben. Wir haben es erlebt, dass Menschen in Verantwortung gesagt, offen bestechlich waren. Und das ist wiederum der Punkt, wo Angela Merkel gewirkt hat. Denn man kann sehr über ihre Politik streiten. Man kann das auch so sehen wie Herr Schwennecke. Aber es gibt drei Dinge, die man ihr definitiv nicht ansagen kann. Erstens, sie war nicht bestechlich. Zweitens, sie hat die Dinge eben sehr rational gemacht, auch sehr nüchtern. Und sie hat zumindest in den allermeisten Fällen auch ein hohes Maß an Verlässlichkeit gehabt. Und damit hat sie als Person, aber auch in der Symbolpolitik, also ein enormes Gegengewicht zu den Trumps, Sarkozys und anderen dieser Welt geliefert.
Mensch,
und das ist etwas, was aus meiner Sicht bleibt.
Jeder Mensch ändert in 16 Jahren wahrscheinlich ab und zu seine Meinung. Aber zu sagen, verlässlich, wenn jemand im Jahr 2011 öffentlich sagt, zu meinen Lebzeiten wird es keine Gemeinschaftsschulden geben. Und im Jahr 2020 aus anderer Begründung, aber Gemeinschaftsschulden zustimmt. Also ich glaube, die Verlässlichkeit der Kanzlerin ist, dass ist Ihre Lernfähigkeit oder Ihre Fähigkeit, wandelnde Einsichten dann am Ende auch so zu präsentieren, als seien es immer schon
ewige Gewissheiten. Ihre Amtsvorgänger hat gesagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?
Ja, aber das hat sie ja nicht gesagt. Sie hat gesagt, also sie hat ja immer, und das ist ja das, was Herr Kirchner sagt, sie kennen mich, eben diese Aura der Verlässlichkeit, der Stetigkeit um sich verbreitet und hat dann aber unbemerkt in vielen Punkten ihre Meinung zu 180 Grad gedreht. Angela Merkel war mal Familienministerin und hat damals die Ehe von Mann und Frau für sakrosankt erklärt, innerhalb auch der CDU. Und die hat sie in einem Gespräch mit einer Frauenzeitschrift, in einem öffentlichen kassiert. Mittagsgespräch.
Muss ich eigentlich sagen, das war vor der letzten kassiert. Bundestagswahl, hat sie das abgeräumt als Thema, um es im Wahlkampf
zu machen. Ich will gar nicht sagen, aber dass das falsch war. Ich will auch nicht respektlos über die Kanzlerinnenschaft von Angela Merkel reden. Aber Verlässlichkeit, würde ich sagen, ist jetzt, ist ein Etikett, das funktioniert hat, aber das durch die Tatsachen nur mäßig gedeckt ist.
Und dann würde ich nur eines noch gerne ergänzen, dass uns die Maßstäbe nicht verrutschen. Also der Umstand, dass sie nicht korrupt ist und auch nicht korrumpierbar. Ich teile das übrigens, weil ja auch materielle Sachen gar nichts bedeuten. Macht sehr viel, materielle Sachen sehr wenig. Aber der Umstand, dass sie sich nicht als korrupte Politiker, Entschuldigung, das würde ich jetzt als Selbstverständlichkeit erstmal nehmen, und dass das anders woanders ist, ist sehr traurig. Aber das kann doch jetzt nicht das Maß der Dinge sein, und dass man dann sagt, deswegen ist sie schon eine ganz große Kanzlerin gewesen.
Aber Herr Schwennecke, Sie haben gerade Herrn Schröder so gelobt wegen seiner Agenda.
Ja.
Und da will ich einmal daran erinnern, dass die wesentlichen Teile der Agenda damaligen Opposition, der ich im Parlament noch angehört habe, mitgetragen worden sind. Und wie man sein Engagement jetzt nach dem Ende der Kanzlerschaft beurteilt, da können wir uns gerne in einer anderen Sendung drüber unterhalten.
Sind wir wahrscheinlich gar nicht anderer Meinung, Herr Pohlenz.
Das mit der Frage, lässt sich jemand einkaufen, ja oder nein, dass das sozusagen so weit weg von deutschen Kanzlern wäre, das würde ich nun nicht sagen.
Herr Pohlenz, der Begriff Angela Merkel und Macht gerade schon noch mal viel, hat Angela Merkel denn ein eher nüchternes oder ein eher sinnliches Verhältnis zur Macht?
Ich glaube, dass sie generell sehr stark kopfgesteuert ist, wenn ich das mal so ausdrücken darf, und die Dinge sehr stark analysiert. Es war für mich als Jurist auch faszinierend zu sehen, wie NaturwissenschaftlerInnen denken. Das ist noch mal ein durchaus anderer Denkansatz in der einen oder anderen Frage. Und es ist ja vorhin schon gesagt worden, dass ihr diese Fähigkeit auch sehr zu Pass gekommen ist. Und dazu eben auch der Stil. Die Frage der Verlässlichkeit, da würde ich gerne auch noch was dazu sagen. Ich glaube, die Menschen vertrauen auch nur den PolitikerInnen, denen sie zutrauen, lernfähig zu sein. Und nicht denen so nach dem Motto, du hast mir aber doch vor 10 Jahren gesagt, es gibt keine Gemeinschaftsschulden und deshalb blockierst du jetzt einen Corona-Aufbaufonds der Europäischen Union, der dringend nötig ist. Es ist doch klar gewesen, dass sich in dieser Entwicklung jetzt Europa auch für die Länder engagieren muss, die das im Wiederaufbau nach der Pandemie nicht alleine stemmen können, und dass das Geld irgendwo herkommen muss. Und da ist eben für diesen begrenzten Zweck jetzt diese Gemeinschaftsmöglichkeit geschaffen worden. Also das widerspricht nicht Verlässlichkeit, mit Verlaub gesagt, sondern ich glaube, dass Menschen das von der Politik erwarten. Politik ist ein bisschen, wenn ich das Bild noch loswerden darf, wie Fahrradfahren. Wenn man da den Lenker starr hält, fliegt man auf die Nase. Man muss immer ein bisschen nachsteuern.
Aber man muss ein Ziel haben.
Herr Kehler, ich würde gerne auch noch einen weiteren Aspekt reinbringen, wenn ich darf.
Bitte, Herr Kirchner.
Also, es kommt ja noch was ganz anderes hinzu, wofür sie nichts kann, nämlich, dass sie eine Frau ist. Das ist für sich erstmal noch nicht das Besondere, aber sie war auch ein Rollenmodell für viele andere Frauen. Und wir dürfen ja auch nicht ganz vergessen, dass gerade viele junge Menschen, die jetzt in diesem Land aufwachsen, die kennen gar nichts anderes als die Kanzlerin Merkel. Und das wiederum heißt, dass ihr Machtinstinkt, ja, und sicherlich auch diese Fähigkeit, dann eben auch wirklich lange Zeit an der Regierung zu sein, einen Kollateralnutzen hat, den sie sicherlich so gar nicht vorhergesehen hat. Nämlich, dass es jetzt für junge Menschen durchaus selbstverständlich ist, eben Zweifel eben auch solche solch eine Führungsposition herbeizubringen. Und sie hat eben auch ganz offenkundig gezeigt, wirklich als persönliches Beispiel, dass auch Frauen das Spiel der Macht beherrschen. Ich meine, erinnern wir uns daran, wen sie alles, wenn man das mal so mit Verlaub sagen darf, weggebissen hat oder gegen wen sie sich durchgesetzt haben. Das heißt, für die Modernisierung von Geschlechterbeziehungen hat sie, obwohl sie sich nicht aktiv zum Feminismus bekannt hat, doch einiges getan. Mhm. Und das führt mich wiederum zu dem Punkt, dass ich denke, am Ende, wenn wir uns die Geschichtsbücher anschauen, wird man sagen, Merkel hat nicht unbedingt auf bestimmte Dinge gezielt, aber unfreiwillig hat sie doch bestimmte Dinge erreicht, die von ihr durchaus in Erinnerung bleiben werden. Und dazu wird eine gewisse Form der Emanzipation der Macht definitiv dazugehören.
Das hat bei der Befragung der Kanzlerin im Bundestag auch eine Abgeordnete gesagt, die als Erzieherin gearbeitet hat, dass die Hälfte ihrer Klasse jetzt gern Kanzlerin werden wollte. Ich würde gerne noch einen anderen Aspekt, und das spielt sich jetzt auch mit dem Thema Frau eine Rolle. Ein CSU-Politiker, als er sich über Angela Merkel mal unglaublich aufgeregt hat, hat sie ja mit dem Schmähwort Zonenwachtel bedacht. Mit diesem Wort hat sie ja später selbst kokettiert. Eine Frau aus dem Osten in einer männerbeherrschten Partei aus dem Westen, wie es die CDU eigentlich bis heute noch ist, das klingt nach politischem Dynamit. Ist dieses Verhältnis nie so richtig ausbalanciert worden, Frau Weidenfeld?
Nee, ist es nicht. Und es hat viel, glaube ich, mit der Geschichte der deutschen Wiedervereinigung und der Wende zu tun. Angela Merkel ist ja, wie viele wissen, eher zufällig in der CDU gelandet. Also die ist 1989 mit ihrem damaligen Chef zu verschiedenen Parteien gegangen und bei den Sozis wurde sie geduzt, das hat ihr nicht gepasst. Und bei den Grünen und den Alternativen und dem Neuen Forum, da wurde viel geredet, aber nichts entschieden, das fand sie auch blöd. Und dann ist sie zum demokratischen Aufbruch gegangen und der wiederum ist dann am Ende durch eine verheerende Stasi-Affäre ihres Vorsitzenden Ibrahim Schnur in der CDU gelandet. Das war also alles totaler Zufall und das ist, glaube ich, auch eine Kränkung, die die CDU ja bis heute nicht vergisst. Es hätte jede andere Partei auch sein können. Und der zweite große Zufall, oder die zweite große Wendegeschichte war die 1999 in die Spendenaffäre der CDU. Helmut Kohl ging unter in dieser Spendenaffäre und fast jeder der damaligen möglichen Kandidaten für den Parteivorsitz Wolfgang Schäuble, aber die anderen auch, hatten irgendwie eine Verwicklung, eine Geschichte, entweder mit Helmut Kohl oder mit der Spendenaffäre oder mit beidem. Insofern ist Angela Merkel als Generalsekretärin der CDU war die einzige, die erstens nicht belastet war und die zweitens auch frei war, diesen Brief diesen Artikel in der FAZ zu schreiben am 22. Dezember, dass die CDU laufen lernen müsse, dass sie sich von ihren alten Schlachtrössern emanzipieren müsse. Das konnten die anderen nicht, das konnte nur Angela Merkel und das führte dann dazu, dass sie eigentlich zur Überraschung aller CDU-Vorsitzende geworden ist und danach dann ja eben erstmal nicht Kanzlerkandidatin. 2002 hat sie bei dem berühmten Wolfratshausener Frühstück Edmund Stoiber die Kandidatur überlassen und dann 2005 war sie ihr nicht mehr zu nehmen. Insofern, das waren Zufälle, das waren viele Dinge, die sie in der CDU eigentlich zu einer ganz, ganz unwahrscheinlichen Parteivorsitzenden gemacht hat, zu einer ganz unwahrscheinlichen Kanzlerkandidatin und dann eben auch zu einer unwahrscheinlichen Kanzlerin. Und
das ist ja in der Politik, sagt man ja, ist ja Dankbarkeit keine Kategorie, die man erwarten kann. Aber was mich immer etwas wundert, ist, die Kanzlerin war 18 Jahre lang Parteivorsitzende, 16 Jahre war sie Kanzlerin gewesen. Sie hat der CDU zu einer unglaublich langen Regierungszeit und damit auch zu viel Einfluss, auch zu vielen Ämtern und Mandaten verholfen. Aber manche in der CDU, nicht nur in der Werteunion, haben so das Gefühl, diese Frau war eigentlich schon immer ein Störfaktor, die muss so schnell wie möglich weg. Wieso dafür kann man jemand, ja ganz, der ganz so Macht, so viel Erfolg hatte, so bewerten, dass man eigentlich diese Jahre, bei manchen, wie gesagt, hat man das Gefühl, dass das 18 oder 16 verlorene Jahre für die CDU
waren? Naja, das hat mit dem zu tun, was ich vorhin im Zusammenhang mit dem Wahlprogramm angesprochen habe, weil sie natürlich schon weite Teile des Wesenskerns der CDU entweder platt gemacht hat oder beiseite gedrängt hat. Da kann man jetzt drüber streiten, ob das wichtig war, weil die CDU modernisiert werden musste. Oder man kann sagen, da sind viele verloren gegangen, die eigentlich in die CDU gehören und jetzt vielleicht anderswo an problematischerer Stelle ihr Glück suchen und vielleicht auch finden. Also das hat damit sehr viel zu tun, dass dieser im Kern konservative Kreis in der CDU bei ihr einfach nicht heimisch wurde. Und jetzt wird Herr Polenz gleich noch mehr mit dem Kopf schütteln, als ich es jetzt schon ausgelöst habe. Aber es ist schon erstaunlich. Ich will gar nicht rechtfertigen, was Herr Maaßen alles twittert und sagt und postet und so weiter. Aber so einer wie Hans-Georg Maaßen, der sich jetzt rechtfertigen muss, und der Thüringer Landesverband auch, dass er in der CDU da kandidiert, wäre vor der Merkel-CDU selbstverständlich Kernbestand der CDU gewesen. Und sagen wir mal, Karin Prien, die Bildungsministerin aus Schleswig-Holstein, eher nicht. Also das und jetzt ist es aber verschoben. Jetzt ist Karin Prien mittendrin und Herr Maaßen steht unter Verdacht, doch eigentlich eher der AfD zuzuneigen.
Herr Kirchner, einen kleinen Moment Geduld, bitte. Herr Kirchner, einen kleinen Moment Geduld noch, bitte. Herr Polenz erst. Hat die CDU mit Angela Merkel gefremdelt und vielleicht auch Angela Merkel mit der CDU, wie gesagt, die ja westdeutsch Männer dominiert ist?
Also die CDU wählt, wie andere Parteien auch, ihre Vorsitzenden alle 2 Jahre und auf eine Amtszeit von 2 Jahren. Wenn man also 18 Jahre Unionsvorsitzende ist, ist man 9-mal wiedergewählt worden. Und das ist nun kein Zufall. Es war auch kein Zufall, dass Frau Merkel beim demokratischen Aufbruch gelandet ist. Sie haben ja gerade auch geschildert, dass sie andere geprüft hat, wie man das eben macht, bevor man sich politisch irgendwo weiter engagiert, ob was anderes in Frage kommt. Ich habe das früher auch gemacht. Also mir war die CDU auch nicht in die Wiege gelegt, sondern ich habe mich eben umgeschaut und orientiert und dann entschieden. Und dass der demokratische Aufbruch den Weg genommen hat, den er genommen hat, ist richtig. Die eine Hälfte des DA ist bei der CDU gelandet, die andere Hälfte des DA überwiegend bei der SPD. Ich habe das am Beispiel von Jena, wo wir den demokratischen Aufbruch seinerzeit unterstützt haben, von Münster aus selber beobachten können. Und was die Frage des CDU-Vorsitzes angeht, nach Helmut Kohl und Wolfgang Schäuble, da ist diskutiert worden, brauchen wir, wollen wir nicht lieber einen Übergangsvorstand, einen Übergangsvorsitzenden haben? Da waren Bernhard Vogel und Kurt Biedenkopf im Gespräch, die beide sicherlich nichts mit der Spendenaffäre zu tun hatten. Aber man hat sich eben für einen Neuanfang entschieden und für Angela Merkel. Und das mit dem Fremdeln, ja sicher. Wenn ich dran denke, wie verwurzelt ich dadurch in der Union bin, dass ich RCDS-Landesvorsitzender war, im Landesvorstand einer jungen Union. Ich habe sozusagen in meiner Biografie, die ja erst mit 48 Jahren in den Bundestag geführt hat, ganz viele Kontakte deutschlandweit gehabt in der Union. Das hat Frau Merkel alles nicht haben können, weil sie eben erst 1990 in der CDU quasi angefangen hat. Da haben quasi 15 Jahre sozusagen Union gefehlt. Und dass das zu bestimmten Reaktionen führt, die kennen wir nicht so genau, weil mit der waren wir ja noch nicht in der jungen Union zusammen. Das halte ich für ziemlich naheliegend erst einmal. Und es kommt sicherlich zu ihrem Naturell dazu, dass sie nun nicht diejenige ist, die schulterklopfend sozusagen von einem Tisch auf dem Bundesparteitag zum nächsten läuft, dass sie da vielleicht auch etwas kühler erstmal auf andere wirkt. Aber der Erfolg und das, was sie aus der Union gemacht hat, nämlich eine moderne Volkspartei auf der Höhe der Zeit, der gibt ihr recht.
Herr Kirchner.
Also da würde ich gerne nochmal einhaken und tatsächlich nochmal 2 Perspektiven beleuchten. Also ich meine, sie kommt ja selber aus einem Pfarrerhaushalt und dieses Christliche, das ist ja schon in ihr drin und wir vergessen ganz gerne ja bei der CDU, dass ihre Wurzeln, nicht unbedingt ihre Politik, das möchte ich ganz klar dazu sagen, aber die Wurzeln ja schon in diesem christlichen Wurzeln und gleichzeitig, ich meine, sie war schon immer eine sehr pragmatische Person. Sie war schon immer eine Person, die nicht unbedingt die großen programmatischen Reden geschwungen hat, sondern dieses Grundprinzip der Output-Legitimation zu sagen, entscheidend ist das, was am Ende dabei rauskommt. Und ich meine, das ist doch auch genau das, was die Union auszeichnen. Also ich würde sagen, nicht unbedingt vielleicht, was die Inhalte angeht, aber was den Stil angeht, die Art und Weise, wie Politik gemacht wird, auch eben sehr rational. Das ist etwas, wo sie schon durchaus zur Union passt. Allerdings, ich bin da nicht so optimistisch wie Herr Polenz jetzt am Ende, denn, und da kann ich durchaus die Analyse von Herrn Schwenicke noch eher teilen, dadurch, dass sie eben ihre Politik häufig nicht erklärt hat oder nicht genügend erklärt hat, vielleicht auch nicht erklärt hat, warum sie bestimmte Wechsel vollzogen hat, die wir heute diskutiert haben, ist natürlich auch die CDU nach innen verunsichert worden. Und eines ist auch klar, in einer Machtpartei wie der CDU gibt es ja diese Vorstellung, dass die Kanzlerin auch Parteivorsitzende sein soll, was aber gleichzeitig impliziert, dass sie gar nicht die Kraft und die Möglichkeit hat, auf die Befindlichkeiten, die Wünsche der Partei einzugehen. Und das möchte ich an dieser Stelle schon sagen. Also die CDU ist, so wie sie sich jetzt aufstellt, tatsächlich programmatisch und personell ein Stück weit entkernt. Aber in einem möchte ich Herrn Schwennecke definitiv widersprechen. Auch vor Merkel wäre Herr Maaßen, der jetzt zunehmend wirklich verschwörungstheoretische Positionen vertritt, eine Randfigur gewesen, und das auch gut so.
Gut, ich habe jetzt noch so viele Fragen und wir sind am Ende der Sendung. Allerdings vermute ich mal, bis zum endgültigen Abgang im Spätherbst werden wir noch mehrfach dieses Thema haben, vielleicht auch mit Ihnen. Ich bedanke mich bei Ruprecht Polenz, bei Boris Kirchner, bei Ursula Weidenfels und bei Christoph Schwennecke. Bleiben Sie bei uns.